Okay, gut.
Ich habe vorher noch Herrn Baumel nicht speziell begrüßt, weil ich mir das für jetzt aufgespart habe.
Vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Rabbiner. Haben Sie an einen Motze Schabbes im Herbst, kalt, hat zum Glück nicht geregnet, aber trotzdem dunkel, den Weg hierher gemacht. Soll ich einige Punkte aus dem Leben von Rabbiner Baumel erwähnen oder kennt ihn jeden von letzten Jahr? Von letzten Jahr eigentlich bekannt. Ich möchte nur etwas sagen. Einmal hat mir Rabbiner Baumel erzählt, er ist ja in Vilnius zur Welt gekommen, nicht in Russland, sondern damals noch der Sowjetunion, was es für ein Riesenaufwand und Gefahr war, damals die Bestechung zu organisieren, damit man seine Brismile durchführen konnte. Also sein Leben hat begonnen mit Messirus Nefesh, mit Hingabe fürs Judentum. Und in jedem Kontakt, den ich mit ihm habe, spüre ich diese Hingabe für HaKadosh Baruch Hu, aber auch für unser Volk, für unsere Gemeinschaft zu stärken. Und ich möchte ihm danken, dass er auch deshalb den Weg hierher gemacht hat, um uns jetzt über den letzten Mekubel aus Aschkenas einige Dinge zu sagen, weshalb haben wir dieses Thema gewählt. Rabbiner Baumel ist ein Spezialist auf, wie ich ihn kenne, auch ein Spezialist auf alte Schriften und auf Dinge in Aschkenas, die wir heute bereits nicht mehr so kennen. Herr Rabbiner Baumel, darf ich Sie bitten?
Vielen Dank. Hört man mich gut? Ja. Vielen Dank für die nette Einladung, dass ich heute Abend zu Ihnen sprechen kann. Sehr geehrter Herr Dr. Winter, Herr Wieler, dem SEG, dass man so eine ganz wichtige Veranstaltung hier organisiert, zu 80 Jahren Gedenken an die Kristallnacht. Ich möchte aber das heutige Lernen nicht nur den Opfern, dem Andenken der Opfer an der Kristallnacht widmen, sondern ebenfalls den vielen Opfern des Antisemitismus nach der Kristallnacht und, wie Herr Wieler schon erwähnt hat, den Opfern vom letzten Schabbes in der Synagoge in Pittsburgh. Bevor ich zum eigentlichen Thema komme, zu der Geschichte und zu den Visionen von Rabbiner Hilly Wexler, eine eher unbekannte Persönlichkeit, möchte ich eine Einleitung geben, die meines Erachtens sehr wichtig ist. Rabbiner Wexler war, wie gesagt, eine unbekannte Persönlichkeit, eine Persönlichkeit, die aber vieles gesagt hat, aber nicht gehört worden ist. Eine Persönlichkeit, wo man bewusst versucht hat, das, was er gesagt hat, zu unterdrücken, zu zensieren, sodass er in der Geschichte untergegangen ist. Wir werden später sehen, warum das so war. Ich möchte aber betonen, dass ich werde einige Sachen in seinem Namen sagen. Vielleicht, wo der eine oder der andere nicht unbedingt einverstanden sein wird. Aber Rabbiner Wexler ist eine historische Persönlichkeit und Geschichte soll man und darf man nicht zensieren. Und deshalb betrachten Sie den heutigen Vortrag hauptsächlich als einen historischen und deswegen Meinungen und Ansichten, die er geäußert hat, mag sein, wie gesagt, dass es dem einen oder anderen nicht unbedingt mit dem einverstanden sein wird. Die andere Sache, die ich auch im Voraus erwähnen möchte: Rabbiner Wexler ist gestorben 1894 und er hat eigentlich nur ein Pamphlet rausgegeben, wo es später sich herausgestellt hat, dass er das war. Das war unter einem anonymen Namen herausgegeben und wir werden später sehen, warum. Und in diesem Pamphlet kann es den Anschein erwecken, dass er versucht zu erklären, warum es Antisemitismus gibt und im Höhepunkt am Ende, warum es die Shoah gegeben hat. Ich möchte aber, wie gesagt, nochmal betonen, das handelt sich hier um einen historischen Bericht. Und meine Lehrer haben mich zumindest gelehrt, dass wir keine Erklärung für die Shoah haben, warum sie passiert ist, warum sie so schrecklich passiert ist. Und die Frage, die wir uns zu stellen haben, ist nicht, warum so viel Schreckliches und Leid passiert ist, sondern was wir Menschen heute richtig und besser machen können in der Zeit, in der wir leben. Es gibt eine bekannte Geschichte, ich möchte jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, von Ponovitscher Rav, wo er einst gefragt worden ist, weil er eine große Yeshiva in Bnei Brak aufgebaut hat, wie er das geleistet hat mit so viel Inspiration und Elan und Kraft, wobei ein Kollege von ihm dasselbe durchgemacht hat wie er in der Shoah, aber es nicht geschafft hat. Und da hat der Ponovitscher Rav zu ihm gesagt, es gibt einen Unterschied wahrscheinlich zwischen mir und dir. Du hast dir dein Leben lang die Frage gestellt, warum ist meine Familie umgekommen, warum ist so viel Leid passiert, warum ist so viel Schreckliches passiert. Ich habe mir diese Frage nicht gestellt. Ich habe mich immer gefragt, warum habe ich überlebt und was kann ich am besten daraus machen. Und deswegen Erklärungen für die Shoah haben wir nicht. Aber Rabbiner Wechsel hat eine Theorie gehabt, wie er Antisemitismus erklärt hat. Und deswegen, obwohl wir über das Judentum von Ashkenaz etwas lernen werden, über eine unbekannte Persönlichkeit, hat es doch einen direkten Zusammenhang zu der Shoah, wie wir noch sehen werden. Bevor wir aber zu der Geschichte von Rabbiner Wechsler kommen, dem letzten Mekubel, also dem letzten Kabbalist von Ashkenaz, möchte ich kurz eine Einleitung geben in das Milieu, in dem er aufgewachsen ist und wo er gelebt hat, um besser zu verstehen, wer er war. Wir schreiben das Jahr, also ungefähr 100 Jahre vor der Geburt von Rabbiner Wechsler, das 18. Jahrhundert, ist ein Jahr des Aufbruchs oder ein Jahrhundert des Aufbruchs. In dieser Zeit philosophieren die großen Philosophen Europas über neue Wege, die die Welt einschlagen soll. Neue politische Bewegungen etablieren sich. Und auch die Juden denken darüber nach, wie sie aus dem Ghetto endlich herausgehen können. Manche meinen, der Weg geht nur durch die Reform. Andere meinen, der Weg geht, kann weiterhin der Orthodoxie bleiben, aber trotzdem sich der Gesellschaft um einen herum öffnen und versuchen, Synthesen zu finden mit der Moderne. Die Kabbalah im 18. Jahrhundert beginnt immer mehr und mehr in Vergessenheit zu geraten, beziehungsweise man versucht, die Kabbalah nicht mehr öffentlich zu unterrichten, obwohl in Ashkenaz bis zum 18. bis zum 17. Jahrhundert war das ein Zentrum der Kabbalisten und der kabbalistischen Lehre. Und man versucht es ganz bewusst zu unterdrücken, weil man eine große Krise durchlebt hat. Ich rede von der Krise von Shabtai Zvi, eine Krise im 17. Jahrhundert, wo Kabbalah öffentlich unterrichtet worden ist und Hunderttausende von Menschen mit sich gezogen hat, hinter dem falschen Messias von Shabtai Zvi, dem falschen Mashiach, und am Ende sich, wie wir die Geschichte wissen, als große Katastrophe herausgestellt hat, weil Shabtai Zvi in den Islam übergetreten ist und viele dann verzweifelt waren. Und man versuchte deshalb, dafür zu sorgen, Kabbalah nicht mehr zu fördern. Große Kabbalisten der damaligen Zeit, um einige zu nennen, zum Beispiel der Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, heute gehört seine Werke zu den Standardwerken einer jüdischen Bibliothek, damals verfolgt und vertrieben von Gemeinde zu Gemeinde. Er musste Italien verlassen, weil er verbannt worden ist. Er musste Amsterdam verlassen, weil er verbannt worden ist. Und am Ende ging er nach Israel und leider wurde er krank bei seiner Schiffsfahrt und verstarb. Aber er wurde verfolgt von einem Ort zum anderen Ort, wie viele andere Kabbalisten seiner Zeit. Es gab aber einen Kabbalisten in Deutschland, der trotz dieser Verbannungen weitergemacht hat. Und das war kein anderer als Rav Nossen Adler. Knossen Adler, vielleicht haben schon einige von Ihnen gehört, war der bekannte Lehrer vom späteren Anführer der ungarischen Orthodoxie, dem Chassam Seufer. Er war ein Lehrer von Rav Yitzchak Arye, auch genannt Sekelöp Wormser, der Baal Shem von Michelstadt. Und er war ein Lehrer von Rav Avram Bing, dem Rabbiner von Würzburg, der einer der ersten wichtigsten Yeshivot gegründet hat, der sogenannten akademischen Yeshiva, die universitäres Studium mit Torah verbunden hat. Und Rav Nossen Adler hat diese drei Schüler, aber hat auch eine größere Yeshiva, und er unterrichtet Kabbalah öffentlich und das stört die Leute seiner Zeit. Sie wollen ein neues Judentum, ein aufgeklärtes Judentum, und Kabbalah und Mystik hat dort wirklich keinen Raum. Deswegen wird auch er vertrieben, wird er auch er in Cherem gelegt, also auch verbannt, bis erst nach dem Tod sein Cherem aufgelöst wird. Und seine Schüler verlassen die großen Städte in Deutschland. Wie gesagt, der Chassam Seufer geht nach Pressburg. Sein Schüler, der Baal Shem von Michelstadt in Michelstadt, das ist ein kleiner Ort in Hessen, an der Grenze zu Bayern. Und Rav Avram Bing ging nach Würzburg und seine Schüler wiederum umfassen dann das bayerische Land Judentum. Das heißt, es entwickelt sich zu dieser Zeit ein Judentum in diesen kleinen Gemeinden in Bayern, welches anders ist als das uns Bekannte. Wir haben das letzte Jahr über Berlin gesprochen, das Rabbinerseminar von Rabbiner Hildesheimer, wir haben Rabbiner Hirsch erwähnt in Frankfurt, aber es gab auch eine dritte Art der Orthodoxie, das war das Landjudentum in Bayern, ein einfaches Judentum, ein Judentum, wo die meisten Menschen nicht unbedingt studieren gingen, ein Judentum, welches sehr verwurzelt war in den einfachen Glauben, in vielleicht in einigen Bereichen in die Lehre der Kabbalah. Man hat weiter Amulette geschrieben, man hat weiter zum Beispiel, man ist in vielen Gemeinden, in den bayerischen Landgemeinden, ist man nachts aufgestanden, hat man Tikkun HaZeus gesagt, also eine Art Trauer über den Tempel. Man hat verschiedene Traditionen gepflegt, die zur damaligen Zeit in den großen Städten nicht mehr so üblich waren. Und Rabbiner Bing, den ich vorhin erwähnt habe, hat einen Schüler gehabt, Mendel Rosenbaum. Und Mendel Rosenbaum macht eine Yeshiva von einer Stadt namens Zell, ein kleiner Ort in Bayern. Und dort sammelt er verschiedene Schüler aus ganz Deutschland, deren Eltern nicht unbedingt wollen, dass die Kinder auf die neue Art der Yeshivot gehen, denn die klassischen Yeshivot schließen oder werden zwangsweise geschlossen, weil sie keine profane Bildung haben. Und er öffnet eine Yeshiva in Zell, und wir reden schon von der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, und dort sammeln sich aus ganz Deutschland Schüler, die nur Torah lernen wollen. Und Rabbiner Rosenbaum hatte eine Tochter, und die Tochter heiratet einen Mann namens Shlomo Wechsler, und die beiden haben einen Sohn, und das ist der Rabbiner, über den wir heute sprechen werden, geboren als Elchonon Wechsler. Also wächst Elchon Wechsler auf in Schwabach, ebenfalls ein kleiner Ort in Bayern, und er geht auf die Yeshiva von Mendel Rosenbaum und studiert dort in einer klassischen Yeshiva, hat unter anderem auch kabbalistische Studien. Während er aufwächst, wird er aber konfrontiert mit vielen verschiedenen Krankheiten, hauptsächlich mit einer chronischen Tuberkulose, und wird krank, wieder gesund und krank und wieder gesund und verbringt eigentlich seine Jugend in großer Isolation. Er schreibt später in einer Pamphlet, welche wir später erwähnen werden, dass wahrscheinlich diese Isolation ihn noch mehr in das Studium der Mystik gebracht hat, sodass er eigentlich kein Interesse mehr gehabt hat, die Welt um ihn herum zu erkennen, sondern immer mehr und mehr sich mit mystischen Schriften beschäftigt hat. Und so entsteht eigentlich die Welt von Rabbiner Wechsler, Elchanan Wechsler, einerseits, und die Welt in Zell und sein Großvater Rabbiner Rosenbaum um ihn herum. Und parallel aber entwickeln sich die modernen Schulen, Rabbiner Hirsch in Frankfurt und Rabbiner Hildesheimer in Berlin. Und langsam, haben wir das letzte Jahr schon darüber gesprochen, entwickeln sich in diesen großen Städten die Ideen von Torah im Derech Eretz. Man verbindet nun Torah mit weltlicher Bildung. Man möchte ein jüdisches Bürgertum, welches orthodox ist, aber gleichzeitig die Torah studiert und in der Welt Fuß fasst. Aber das alles geht irgendwie an den Landgemeinden vorbei. Die Landgemeinden sind zufrieden, so wie sie sind. Sie leben in ihrer Einfachheit, und ihr geistiger Führer ist damals der Rabbiner Bamberger, ein Wort zu Rabbiner Bamberger. Er war eine Ausnahmeerscheinung zu seiner rabbinischen Zeit, wo der Rabbiner in Würzburg, relativ einer großen Stadt in Bayern, wenn man Bayern allgemein nimmt, außer jetzt München, und er wurde Rabbiner, obwohl er nie eine Universität besucht hat. Und sein Gegenkandidat war damals ein Reformrabbiner. Und das wäre in einer deutschen anderen Stadt überhaupt nicht möglich gewesen, dass man einen Reformrabbiner als Gegenkandidat hat und einen Orthodoxen, der nicht einmal studiert hat, und dass man mit überwiegender Mehrheit zum Rabbiner gewählt worden wäre. Aber das war Rabbiner Bamberger, das war Würzburg, das war eine andere Gesellschaft, die wir damals in Deutschland gehabt haben. Und in dieser Gesellschaft, in diesen Landgemeinden wächst, wie gesagt, Rabbiner Wechsler auf. Rabbiner Wechsler, wie gesagt, heißt Elchonon Wechsler, das ist sein Name, mit dem er geboren wird. Aber in Jugendzeit entscheidet er sich, weil man alle nennen ihn Eli, er will nicht Eli genannt werden. Er hat ein Problem damit. Warum? Weil Eli hat Gottes Namen in sich und er meint, er will nicht, dass er mit dem göttlichen Namen benannt wird, deswegen bittet er die Leute, seinen Namen umzudrehen. Wenn man Eli umdreht, dann kommt raus Ile. Und so wurde aus Ile Hile. Also nannten ihn alle einfach Hile Wechsler. Und Rabbiner Wechsler, wie gesagt, ist oft krank und es kommen immer wieder Namen dazu. Der Name Pinchas kommt dazu, der Name Chaim kommt dazu, der Name Moshe kommt dazu, sodass er irgendwann unterschreibt als Pinchas Elchonon Chaim Elchonon. Pinchas Elchonon Chaim Moshe Wechsler. Nach langer Krankheit und isoliertem Studium spricht es sich langsam herum in seiner Familie, dass Rabbiner Wechsler Träume hat. Er träumt, dass er vor dem Beis Din Shel Ma'alah steht, also vor dem himmlischen Gericht. Er war damals erst 19. Und er träumt, dass er geurteilt wird. Er und seine gesamte Generation wird geurteilt zu der Vernichtung. Und er bittet Gott in seinem Traum, und das erzählt er später in seinem Pamphlet, dass er sich doch erbarmen sollte seiner Generation. Und Gott sagt ihm, gut, ich erbarme mich deiner und deiner Generation, weil du eine Botschaft an die Welt hast, und weil du diese Botschaft hast, werde ich dir nichts antun. Und er erzählt diese Träume seinem näheren Umfeld, aber sein näheres Umfeld nimmt das irgendwie nicht so ernst. Und er behält die Träume dann für sich. Wir werden später noch sehen, die Träume häuften sich. Umso älter er wurde, desto mehr Träume bekam er. Schließlich heiratete er nach langer Krankheit seine Frau Clara Rosenbaum, auch aus der Rosenbaum-Familie. Sie war eine weit entfernte Verwandte von ihnen und wird Lehrer an der sogenannten Präparandenschule in seiner Stadt Schwabach. Präparantenschule, um das kurz zu erläutern, was das war. Die Präparantenschule war eine, eigentlich, wenn man das heute betrachten würde, eine klassische Yeshive. Nur hat man das Präparantenschule genannt, weil die Yeshivot damals keine Berechtigung mehr hatten, einfach nur Torah zu unterrichten, ohne irgendeinem Zertifikat oder irgendeine Ausbildung. Deswegen hat Rabbiner Bamberger, der damals der Rabbiner von Würzburg und der Umgebung war, hat er einen Akzent darauf gelegt, dass zumindest in diesen Präparantenschulen die Schüler das wenigste an Limude Chol, an profanem Studium bekommen, aber dafür als Religionslehrer ausgebildet werden und später an den Volksschulen unterrichten können. Rabbiner Bamberger war ein Gegner, ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal das erwähnt haben, von einer höheren rabbinischen Ausbildung. Also er meinte, dass Rabbiner sollten nicht wie im Rabbinerseminar mit einer akademischen Bildung ausgebildet sein, sondern sie sollen das klassische rabbinisches Studium durchgehen. Und da unterrichtet, in dieser kleinen Präparantenschule unterrichtet Rabbiner Wechsler und fällt eigentlich bis in das Jahr 1873 nicht besonders auf. Erst im Jahre 1873, da ist er mittlerweile 30 Jahre, wird er schriftstellerisch tätig und schreibt an den damaligen wahrscheinlich den größten oder einer der größten Autoritäten der Orthodoxie Süddeutschlands oder nicht Berlins, sage ich mal so, Rabbiner Hirsch. Und er schreibt an ihn weil er ein Problem hat mit einer Veröffentlichung seines Verwandten von Hoffmann. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen. Aber in Hoffmann gibt aus ein Werk, das heißt Mar Samuel, eine Biografie des Amora, des Amora Shmuel in der Gemara. Und er beschreibt dort in dieser Biografie, beschreibt Rabbiner Hoffmann, dass wie der Mar Shmuel als Mensch war. Er beschreibt, er geht in die historisch-kritische Methode ein. Das war eine Methode der damaligen wissenschaftlichen Schule, in der man die Tora eigentlich in Quellen unterteilt hat. Rabbiner Hoffmann ging nicht so weit. Er hat die Gemara und die Mishnah hat in Quellen unterteilt. Und das hat dem Rabbiner Wechsler nicht so gefallen. Er hat gemeint, wie kann man den Talmud in verschiedene Quellen unterteilen, in verschiedene Perioden, vielleicht den Autoren des Talmud verschiedene politische Gründe geben, warum sie bestimmte Gesetze auferlegt haben. Und ihm gefällt das nicht, denn wie gesagt, er kommt aus einer Umgebung, wo das nicht gepflegt worden ist. Und er schreibt an Rabbiner Hirsch und bittet Rabbiner Hirsch um Stellungnahme, ob das gut ist, was sein Verwandter Rabbiner Hoffmann da schreibt. Eine andere Sache, die ihn gestört hat, war, dass er nicht-jüdische Wissenschaftler erwähnt hat in dieser Schrift. Das hat ihn alles gestört, weil wie gesagt, in dem Ort, wo er gelebt hat, war diese neue Art und Weise, Torah zu lehren und zu lernen, nicht unbedingt gegeben. Und Rabbiner Hirsch antwortet ihm und sagt, du bist gerecht, ich bin auf deiner Seite und ich werde dich in deinem Protest gegen Rabbiner Hoffmann unterstützen. Und so entsteht eigentlich eine sehr nahe Beziehung zwischen Rabbiner Wechsler und Rabbiner Hirsch, die später noch von Bedeutung für uns sein wird. Wenn man später noch schaut in verschiedene Berichte von Schülern von Rabbiner Wechsler, kann man feststellen, dass er nicht nur ein Mensch war, der in seiner eigenen kabbalistischen Welt damals gelebt hat, wo wie gesagt die Kabbala in Deutschland eher im Untergrund war. Er nicht nur einer war, der die Moderne hinterfragt hat, sondern aber auch einer, der selbst für sich erschwert hat. Aber jemand zum Beispiel, was wir, wie gesagt, aus dem modernen jäckischen Judentum des 19. Jahrhunderts wenig kennen, aber jemand, der dafür gesorgt hat, dass in den ganz kleinen Gemeinden im Landjudentum Bayerns, dass man viele Mikvois für Männer aufstellt, damit Männer täglich in die Mikwe gehen und damit sie sich geistig reinhalten. Also er hat immer etwas etabliert in seinen Ortschaften, die zur damaligen Zeit nicht so gewöhnlich waren oder eher ungewöhnlich für die Menschen waren. Nun kommt jetzt ein interessanter Wandel von Rabbiner Wechsler, was man eher nicht erwarten würde, und das bedarf einer Erläuterung. Es gibt ein Manuskript, es befindet sich in New York, es ist nie veröffentlicht worden, und das Manuskript ist betitelt folgender Art und Weise: Was zu tun im Hirsch-Bamberger Streit? Geschrieben 1977 von einem Mann namens Mephibosheth Miloy Devoir. Ein Manuskript, wo man nicht genau weiß, wer das geschrieben hat. Erst heute weiß man, wer das war. Das war nämlich Rabbiner Wechsler. Ich werde das kurz auflösen. Mephibosheth Miloy Devoir ist ein Hinweis auf Mephibosheths Mem ist Moshe, Pei ist Pinchas, Moshe Pinchas, Beis ist Ben und Shin ist Schleume. Mephibosheths Pinchas, Moshe, Ben, Schleume. Das Zaf hat keine Bedeutung. Das ist er gewesen. Und Meloy Devoir ist im Tanach der Ort, wo Mephibosheth herkam. Mephibosheth, das war einer der Nachkommen von Shaul HaMelech, auf den sich David HaMelech erbarmt hat. Er hat gehinkt, war ein hinkender Mann, und David HaMelech hat eigentlich, oder es war in der Regierung von David HaMelech, wurden die Nachkommen von Shaul HaMelech verfolgt, und Mephibosheth hat Gnade gefunden, und er kam aus dem Ort Miloy Devoir, so hieß der Ort, Loy Devoir. Jetzt, Loy Devoir, erfahren wir erst später von den Söhnen von Rabbiner Wechsler, bedeutete eine Andeutung, Loi heißt ihm, zu ihm, Devoir kommt von Davar, das Wort. In anderen Worten, zu ihm war das Wort. Also Mephibosheth, das ist ein Pseudonym für Rabbiner Wechsler, und an ihn erging das Wort. Das heißt, er sah sich als jemand, an den das göttliche Wort erging. Und er schrieb eben diese Schrift, die nicht veröffentlicht worden ist, was zu tun im Hirsch-Bamberger Streit, und da ging es über den Streit des Austritts. Kurz, um das in Erinnerung zu bringen, 1876 beschließt der Reichstag in Deutschland, dass Gemeinden, jüdische Gemeinden dürfen sich abspalten von den Großgemeinden, und wenn eine Gemeinde orthodox sein möchte, kann sie sich trennen. Rabbiner Hirsch widmet eigentlich so gut wie sein ganzes Leben dieser Idee des Austritts. Er erklärt es damit, indem er sagt, dass die Ansichten der Reform sind Minut. Minut heißt Häresie. Und es ist die Pflicht einer jeden jüdischen Gemeinschaft, deshalb auszutreten. Und er schickt Briefe an verschiedene orthodoxe Gemeinden, damals noch Einheitsgemeinden, und sagt ihnen nicht nur als Empfehlung, dass sie austreten müssen, sondern als eine halachische Pflicht, das zu tun. Die Leute wissen nicht, was zu tun, und wenden sich an Rabbiner Bamberger, damals auch eine große halachische Persönlichkeit. Rabbiner Bamberger fährt nach Frankfurt, um sich mal die Situation vor Ort anzuschauen. Und auf seiner Rückfahrt entscheidet er, dass die Entscheidung von Rabbiner Hirsch nicht richtig ist. Er ist nicht damit einverstanden, dass Gemeinden austreten sollen, sondern er meint, es stimmt, man muss versuchen, die Reform zu stoppen und den Säkularismus zu stoppen, aber sicher nicht durch Austritte. Denn er war der Meinung, dass Austritte aus den Großgemeinden noch zu einer größeren Assimilation und Entfremdung der säkularen Juden führen wird. Und nun meldet sich Rabbiner Wechsler zu Wort und will, wie gesagt, diese Schrift veröffentlichen und schreibt Folgendes. Ich möchte einige Zitate oder einige Sachen, die er schreibt, in diesem Werk bringen. Rabbiner Wechsler ist klar auf der Seite von Rabbiner Bamberger. Und wie gesagt, ich möchte betonen, das ist ein Novum, weil man würde eigentlich erwarten, dass jemand, der aus dem Milieu kommt, einer oder der strengsten Orthodoxie Deutschlands, eine Orthodoxie, die eigentlich entfernt ist von Teurem Derech Eretz, eine Orthodoxie, die nur sich auf das Torahlernen positioniert hat, dass genau er sagt, der Austritt ist ein Problem. Er nennt die Juden, die säkular sind, er beteiligt sich als seine Brüder, und er sagt, es ist die Aufgabe der Orthodoxie, diesen innerjüdischen Frieden wiederherzustellen. Er vergleicht den Streit zwischen Josef und seinen Brüdern mit dem Streit zwischen Rabbiner Bamberger und Rabbiner Hirsch. Er sagt, dass jeder Streit, der später im jüdischen Volk entsteht, hat immer eine Ähnlichkeit zu dem Streit von Josef und seinen Brüdern. Er sagt, so wie Josef, wie Chazal uns lehren, hat zu seinem Vater gegen seine Brüder gesprochen, aber er hat es nicht böse gemeint. Genauso ist auch Rabbiner Bamberger gegen Rabbiner Hirsch aufgetreten, aber er hat es nicht böse gemeint. Und dass sich dann alle positioniert haben gegen Rabbiner Bamberger, so wie die Brüder sich positioniert haben gegen Josef, so hat er den Vergleich gezogen und hat gesagt, das war im Endeffekt der Streit, der zum Exil des jüdischen Volkes nach Ägypten geführt hat, oder in die ägyptische Sklaverei im Prinzip, und sagt und schreibt in diesem Manuskript, dass dieser Streit um den Austritt letztendlich zu einer größeren Katastrophe im jüdischen Volk führen wird. Wir werden später seine Ausführungen noch sehen in dem Pamphlet, wo es um die Träume geht. Interessanterweise, trotz dass er sich klar positioniert hat auf der Seite vom Würzburger Hof von Rabbiner Bamberger, wurde ihm 1878, also ein Jahr nach, wo er das geschrieben hat, wurde ihm offeriert, Rabbiner von der Großgemeinde in Frankfurt zu werden. Und obwohl er sein großer Vertreter war der Einheitsgemeinde, hat er abgelehnt, weil er nicht gegen Rabbiner Hirsch gehen wollte. Es ist allgemein interessant zu sehen, es gab sehr viele Offerten europaweit für diese Gemeinde und niemand wollte dahin, weil niemand wollte gegen Rabbiner Hirsch gehen, bis dann ein Rav Mordechai Horowitz, Markus Horowitz, das Rabbinat der Einheitsgemeinde übernommen hat. Wie gesagt, dieses Manuskript, was sich heute im Leo Beck Institut befindet, wurde nicht veröffentlicht. Es ist nicht klar, warum. Meine Vermutung ist, weil Rabbiner Wechsler wollte nicht den Streit, der sowieso schon existiert hat, zwischen diesen großen beiden Rabbinern, Bamberger und Hirsch, er wollte diesen Streit nicht noch mehr vertiefen, deswegen blieb es nur als Manuskript vorhanden. Schließlich, 4 Jahre später, 1881, und da kommen wir zum Hauptteil der heutigen Ansprache, sieht ein weiteres Pamphlet das Licht der Welt, und das heißt folgende, hat den folgenden Titel: Ein Wort der Mahnung an Israel um Beherzigung der Judenhetze und merkwürdige darauf bezügliche Träume von Jaschan Miloy Devor in Würzburg. Ein sehr langer Titel für eine Schrift. Diese Schrift kommt raus, sie wird nicht veröffentlicht, keine der großen Druckereien ist bereit, das zu drucken. Und es geht um Folgendes in dieser Schrift, und Sie werden später sehen, warum niemand es drucken wollte. Rabbiner Wechsler, wie es später herausstellt, ist dieser Jaschan Miloy Devor, wieder unter einem Pseudonym, auch aus dem Grund, weil er nicht wollte, dass man weiß, wer das geschrieben hat. Er wollte nicht vielleicht seine Position in der Yeshiva gefährden, er wollte nicht seine Familie gefährden. Was er geschrieben hat, Sie müssen sich vorstellen, im damaligen 19. Jahrhundert war revolutionär und innovativ. Die erste Mahnung, die er geschrieben hat in diesem Pamphlet, war ein Aufruf gegen Talmud Torah im Derech Eretz. Er kritisiert die Orthodoxie seiner Zeit und sagt, dass die Konzessionen, die gemacht worden sind, ich werde gleich zitieren, gegenüber der Moderne nicht besonders gut waren. Aber genauso kritisiert er das Reformjudentum und sagt, auch deren Konzessionen waren nicht gut. Ich lese ein Stück raus. Er schreibt: Jeder von uns hat stark gefehlt. Die goldenen Götzen unserer Zeit sind von den Anhängern der Reform und der Orthodoxie im Judentum nicht hinreichend gemieden worden. Hier wie dort sind im Zeitgeist große Konzessionen gemacht worden, und es tut uns allen Not, zurückzukehren und zurückzuschauen auf die großen Vorbilder der glorreichen Vorzeit. Sie können sich vorstellen, wenn jemand sowas geschrieben hätte im 19. Jahrhundert, wäre das auf große Kritik gestoßen. Man würde nicht verstehen, wie kann ein deutscher Rabbiner sowas schreiben. Nächster Punkt. Kritik an der Uneinigkeit zwischen den Juden, insbesondere dem Gemeindeaustritt. In seinem Pamphlet geht er nochmal auf diese Thematik ein, benennt die säkularen Juden als die unschuldigen Juden, oder die Reformjuden als die unschuldigen Juden, und schreibt Folgendes, ich zitiere: Man kann hier über die Trennungsfrage der Meinung sein, wie man will. Das Faktum steht fest, ein so entschieden granitfester Charakter, eine über jeden Zweifel erhabene orthodoxe Autorität in unserer Zeit, wie der verstorbene Oberrabbiner Bamberger, hat unsere abgefallenen Brüder in ihrem Streben, den Riss der jüdischen Gemeinden zu überbrücken, ermuntert und die rechte Hand zur Stütze geboten. Weiter schreibt er: Jude bleibt Jude beim Nichtjuden, mag er der Reform oder der Orthodoxie huldigen. Wir wollen also bleiben ein Volk von Brüdern nach innen, wie wir es ja ohnehin nach außen sind. Mit einem bisschen kabbalistischen Hintergedanken schreibt er: Ganz Israel ist ein Körper, dessen Glieder miteinander verwachsen sind, von denen an jedes fühlt und empfindet den Schmerz und die Freude, welche das eine oder das andere erduldet und trifft. Das der zweite Punkt war eine Kritik an dem Austritt. Der dritte Punkt, eine direkte, konfrontale Kritik seiner zeitgenössischen Orthodoxie, wie die Orthodoxie mit Halacha umgeht, mit dem Gesetz. Er schreibt, dass die Orthodoxie begeht die 3 Vergehen in der jüdischen Geschichte: Shfichus Domim, Tod oder Mord, durch zu viel Loschen Hore. Man redet zu viel üble Nachrede über andere Leute und das tötet. Gilui Arayos, Unzucht, sagt man, nennt es nicht genau, mit dem Gehen in die Mikvois. Und er wollte schauen, dass man in ganz Deutschland die Mikvaot kontrolliert, weil seiner Meinung nach war das nicht genau. Und das dritte Avoide Sore, Götzendienst, sagte man, dient dem Geld. Das Geld steht über allem. Reiche Menschen werden mehr geehrt als die Tora und die Gelehrten seiner Zeit. Nun können Sie sich vorstellen, die Veröffentlichung einer solchen Schrift in den 1870ern würde auf großen Unmut unter der Orthodoxie stoßen. Deswegen, bevor er das tut, entscheidet er sich, mit seinem Lehrer oder mit seinem großen Idol Rabbiner Hirsch zu beraten. Und Rabbiner Hirsch empfiehlt ihm, auf keinen Fall das zu drucken. Er schreibt am Ende dieses Pamphlets, man kann es heute übrigens auch runterladen, es findet sich bei Compact Memory, es wurde später dann hochgeladen, aber er schreibt am Ende den Brief von Rabbiner Hirsch, und Rabbiner Hirsch hat einige Punkte, warum er ihm sagt, das auf keinen Fall zu veröffentlichen. Erstens sagt er, dass es nicht gewohnt ist, in der Orthodoxie die Orthodoxie zu kritisieren. Die Orthodoxie kritisiert in den Schriften die Reform. Und deswegen, weil wir uns gerade damit beschäftigen, unsere Gemeinden zu etablieren, ist es nicht richtig, darauf den Akzent zu legen, sondern wir müssen zu schauen, wie wir uns selbst neu definieren können. Der zweite Punkt, den Rabbiner Hirsch schreibt, ist, dass sogar wenn er recht hätte, wird niemand auf ihn hören. Wer wird auf ihn hören, dass Torah im Derech Eretz vielleicht nicht der ideale Weg ist? Wer wird auf ihn hören, dass der Austritt nicht ideal ist? Wer wird auf ihn hören, dass die Orthodoxie sich mit den Mitzvot nicht unbedingt so verhält, wie er das genau haben möchte? Also Rabbiner Hirsch lehnt ab und empfiehlt ihm auf keinen Fall, das zu drucken. Nun, bevor wir kommen zu dem Grund, warum Rabbiner Wechsler es doch gedruckt hat, eigentlich nach 3 Jahren Schriftkontakt mit Rabbiner Hirsch, entsteht etwas in Deutschland, was ihn dazu geführt hat. In Deutschland, der damaligen Zeit, zuerst 1869 in Österreich-Ungarn, dann 1871 in Deutschland, im Deutschen Reich, werden die Juden emanzipiert, gleichgestellt. Eine große Errungenschaft des jüdischen Volkes, und niemand glaubt daran, dass irgendwo irgendwie Antisemitismus existent ist. Man meint, die Deutschen lieben die Juden, man meint, man ist jetzt Freund, und man meint, die Zeit ist gekommen, endlich für ein friedliches Deutschland in einer guten Kooperation mit den dortigen Juden. Aber es gibt eine kleine Bewegung, die sogenannte Berliner Bewegung, so nennt man sie in der Geschichtswissenschaft, die entsteht 1878, gegründet von einem Theologen namens Adolf Stöcker. Er gründet zuerst eine Partei, die CSAP, Christliche Soziale Arbeiterpartei, die später wird zu der CAP. Sie verliert eigentlich, hat nicht besondere Bedeutung bei den verschiedenen Wahlen. Otto von Bismarck nützt diese Partei politisch aus, lässt sie aber später fallen. Die Partei löst sich auf, wird später zu der DVP, der Deutschen Volkspartei, und schließlich zu der NSDAP, der Partei von Nazi-Deutschland. In der heutigen, also in den letzten 10 Jahren, kann ich sagen, modernen Geschichtswissenschaft redet man aber vom Jahre 1878, dem Gründungsjahr des modernen Antisemitismus. Ich erkläre gleich warum. Mit der Gründung der Berliner Bewegung von Adolf Stöcker, obwohl es eine Zeit war, wo die Juden den Höhepunkt ihrer Emanzipation erreicht haben, steht Stöcker und seine Freunde auf und sagen, die Emanzipation ist der größte Fehler, den das deutsche Volk jemals tun konnte. Und deshalb müssen wir alles daran setzen, es wieder rückwirkend zu machen, aber nicht nur durch antisemitische Parolen, sondern durch einen gut begründeten wissenschaftlichen Antisemitismus. Und deswegen beginnen Wissenschaftler, um die Zeit der Jahrhundertwende herum, Bücher rauszugeben, die das Judentum in Frage stellen, die aufzeigen wollen, dass die jüdischen Gesetze schlecht für die Gemeinschaft sind. Und so entsteht diese neue Art von Antisemitismus. Wie gesagt, erst heute spricht man von dem Beginn des modernen Antisemitismus von damals, aber man weiß, das war der Beginn, der Anfang vom Ende. Wobei dieser Anfang in einer Zeit stattgefunden hat, wo es eigentlich sehr ruhig und gut um die Juden war. Und in dieser Zeit herum hat Rabbiner Wechsler Träume. Und nun komme ich zu seinen Träumen. Denn einer der Punkte, warum er diese Mahnung ausspricht, an der Orthodoxie seiner Zeit, an den Austrittsgemeinden seiner Zeit, ist die Träume, die ihn dazu führen, das zu tun. Er träumt Folgendes, ich zitiere aus seinem Traum. Vor ungefähr 5 Jahren, die Rede ist vom Jahre 1874, wir reden 3 Jahre nach der Emanzipation der Juden, der kompletten Gleichberechtigung im ganzen Deutschen Reich. Vor ungefähr 5 Jahren sah ich mich im Traume auf einem hohen Berg in Rumänien stehen und die dortigen Juden bereden, dass sie sich keine eitlen Hoffnung hingeben sollten, dass sie durch die Vermittlung der Allianz Israelit oder durch Vermittlung der europäischen Mächte Gleichstellung erlangen. Sie sollten lieber nach Palästina übersiedeln und dort Landbau betreiben, was auch ein großer Teil von den rumänischen Juden befolgen wollte. Ein andermal sah ich im Osten in der Nähe Rumäniens im Traum ein schreckliches Gewitter und von da aus zog sich das drohende düstere Gewölk ringsherum nach den meisten europäischen Staaten. Nach Deutschland aber kam es früher als nach Ungarn, Österreich. Das fiel mir sehr auf und ich dachte dann fortträumend, anders als meine Zeitgenossen denkend, die Bedeutung sei, dass jener rumänische Geist der Judenfeindlichkeit die Runde auch in anderen Staaten machen wird und in Deutschland sich zuerst einniste, bevor es anderwärts Fuß fasst. Was ist die Lösung? Das heißt mit anderen Worten, Rabbiner Wechsler träumt oder interpretiert seinen Traum so, dass was die Juden des Westens sagen, ist ein Problem im Osten. Die rumänischen Pogrome oder die Pogrome in Moldawien hat nichts mit uns zu tun. Im Gegenteil, man versucht den Juden der damaligen Zeit die Auswanderung zu ermöglichen, teilweise nach Europa, teilweise nach Amerika. Man ist guten Sinnes, dass das Westeuropa ganz im Sinne der Emanzipation mit den Juden gut verfahren wird. Aber in der Wechsler sieht es anders und er schlägt als Lösung des Problems Auswanderung nach Israel vor. Er schreibt, es liegt unverkennbar ein Zug in unserer Zeit, und wie gesagt, wir reden von 1874, also noch einige Jahre vor dem Zionistenkongress, ein Zug in unserer Zeit, der das semitische Element wieder nach dem Lande seiner Wiege verdrängen möchte, und dieser Zug ist eben ein Werk und ein Werkzeug des Himmels. Und das Ziel dieser Besiedlung soll sein, wieder ganz im Rahmen des Denkens von Rabbiner Wechsler, ist den innerjüdischen Frieden zu stärken und die Einheit zu fördern. Warum? Er meint, dass wenn orthodoxe Juden und weniger orthodoxe Juden nach Israel auswandern und Israel aufbauen, wird es am Anfang weniger um den innerjüdischen Konflikt gehen, sondern es wird um ein gemeinsames Ziel gehen. Das Ziel, er hat noch nicht von einem Staat geredet, aber das Ziel zumindest ein Ort zu haben, in dem Juden zusammen leben können, entfernt von dem Antisemitismus seiner Zeit. Und er empfiehlt eine Gründung eines Komitees, bestehend aus Rabbiner Hirsch Hildesheimer, Markus Lehmann aus Mainz, Rabbiner Benjamin Hirsch Auerbach aus Halberstadt und sein Lehrer Rabbiner Rosenbaum, soll ein Komitee gründen und so schnell wie möglich Geld sammeln, um den Jischuf in Israel zu unterstützen und Schritt für Schritt die deutschen Gemeinden nach Israel umzusiedeln. Wir reden hier von, wie gesagt, 1874. Steht jemand auf aus dem Milieu der Kabbalisten Deutschlands und empfiehlt, jetzt zu handeln und jetzt die jüdischen Gemeinden nach Israel umzusiedeln. Nun, Rabbiner Hirsch spricht auch darüber und er versteht nicht genau, was Rabbiner Wechsler meint. Von welchem Antisemitismus spricht er überhaupt? Welche rumänische Wolke wird über die Juden Deutschlands jemals treten? Es ist unklar, wovon er redet. Und auch wenn es klar ist, Rabbiner Hirsch in seinem Brief muss man unterstreichen, hat nicht nur auch seine eigene Meinung da gezeigt, sondern hat gemeint, wie werden die Leute das auffassen? Wenn man das druckt, wenn man das veröffentlicht, werden die Leute dich als Irren bezeichnen. Mach das nicht. Und er empfiehlt ihm, weil es darum ging, seine Stelle zu behalten als Lehrer in der Präparandenschule in Schwabach und seine Familie zu schützen, hat er ihm gesagt, drucke das nicht. Und er wird alles daran setzen, dass der Israelit das nicht druckt, dass der Jeschurun das nicht druckt, dass keine andere Zeitschrift in Deutschland jemals dieses Pamphlet druckt, damit Rabbiner Wechsler eigentlich geschützt ist von diesen Behauptungen, die damals seiner Zeit sicher auf nur Unruhe stiften würden und nichts beitragen würden. Ich möchte kurz noch erläutern das Pseudonym, warum er sich Yashern Miloy Devor nennt. Yashern hat die Gematria, das können Sie nachrechnen, hat die Gematria von seinem Namen, Moshe Vepinchas, das ist Yashern, und Miloy Devor ist wiederum aus dem Ort, wo er zu ihm gesprochen hat. Das heißt, er sieht in seinen Träumen eigentlich eine ganz klare Zukunftsorientierung, einen Auftrag, den er hat, die Juden nach Israel zu schicken, mitsamt auch Aliyah zu machen. Ich werde sehen, seine Söhne haben Aliyah gemacht, und um so die Zerstörung des jüdischen Volkes in Deutschland zu verhindern. Yashern hat auch noch eine weitere Bedeutung. Es gibt einen Zohar. Der Zohar schreibt, dass Pinchas war jemand, der Leyashro Akimo gekommen ist. Leyashro heißt, um gerade zu biegen, das Krumme. Das heißt, er hat sich gesehen, dass er ist derjenige, der das Krumme in Deutschland wiederbiegen muss. Er meint, die Leute sehen nicht ein, was da auf sie zukommt. Sie sehen nicht ein, was deren Problem ist. Und deswegen sieht er das als seinen Auftrag, das wieder gerade zu biegen. Deshalb, wenn wir rückwirkend schauen, ich habe erzählt, dass als er 19 war, hat er einen Traum gehabt, wie ihm gesagt worden ist, dass er einen Verdienst, einen Auftrag, der ihm Leben schenken wird. Und dieser Auftrag, so hat er das zumindest gesehen, war, dieses an die Juden seiner Zeit zu verkünden. Und wie gesagt, genau in dieser Zeit, wo er diese Träume hat, wissen wir erst heute, entstand der moderne Antisemitismus um die Berliner Bewegung herum, die sich später ja dann am Ende in die NSDAP entwickelt hat. Was ich beim Vorbereiten des heutigen Vortrags festgestellt habe, und das ist etwas wirklich sehr Beeindruckendes, ist, dass die Gematria von Loy Devor, also von dem Ort, wo er gemeint hat, er komme her, ist dieselbe Gematria von der Stadt Höchberg. Jetzt Höchberg ist ebenfalls eine kleine Stadt in Bayern, und Höchberg war die Stadt, wo Rabbiner Wechsler Rabbiner geworden ist. Aber er ist Rabbiner geworden im Jahre 1887. Das heißt, eigentlich, er hat das erste Mal, wo er schreibt, dass er kommt aus Miloy Devor, war 1876. Das zweite Mal, wo er schreibt, war 1879. Es war noch gar nicht angedacht, dass er Rabbiner in Höchberg wird, aber er hat schon in der Gematria von Loy Devor eigentlich die Gemeinde angedeutet, wo er heute begraben ist. Wenn man an sein Grab geht, dann ist er der Rabbiner Wechsler von Höchberg, also Miloy Devor. Das ist nur als interessante Nebenbemerkung zu sagen. Jedenfalls, Rabbiner Wechsler wurde nicht erhört. Seine Warnungen wurden nicht verstanden, und sein Pamphlet wurde nicht gedruckt. Für die Orthodoxie seiner Zeit war das vielleicht utopisch, nach Israel auszuwandern. Vielleicht war das nicht korrekt, nach Israel auszuwandern. Den Austritt in Frage zu stellen und die Einheit zu fördern, war auch nicht im Sinne aller. Deswegen wurde, wie gesagt, mit allen Mitteln verhindert, dass sein Buch jemals, oder sein Pamphlet jemals gedruckt worden ist. Bemerkenswert ist auch, dass wenn man das Buch genauer studiert, sieht man, oder das Pamphlet, das besteht aus 60 Seiten, seine Träume umfassen eine Seite, nicht mehr. Den Rest, also ungefähr eine Seite seiner Träume, ungefähr ein Drittel der anderen Seiten umfasst seine Mahnung, was er genau an den Juden seiner Zeit kritisiert, und den Rest umfasst eigentlich seine Legitimation, warum man seine Träume glauben sollte. Also er hat schon gespürt, dass die Leute um ihn herum nicht unbedingt mit ihm einverstanden sein werden, dem, was er schreibt, aber wie gesagt, das hat nichts genützt. Nun kommen wir ein bisschen zu den Nachwirkungen von Rabbiner Wechsler, um zu schauen, wie es sich weiterentwickelt hat. Er hatte einen jüngeren Bruder gehabt, Benjamin Wechsler. Benjamin Wechsler, ebenfalls ein träumender junger Mann, ebenfalls von verschiedenen Krankheiten beschlagen, macht Aliyah im Jahre 1900 nach Jerusalem. Im Jahre 1902, ebenfalls unter einem Pseudonym, gibt er aus ein Werk, das heißt Misbeach Benjamin. Misbeach Benjamin beschreibt Benjamin Wechsler ebenfalls seine Träume. Auch er träumt über einen Krieg. Er träumt über den Ersten Weltkrieg, wie verschiedene Weltmächte sich bekämpfen werden. Und er schreibt an die verschiedenen damaligen Könige und Regenten und Kaiser, die mögen doch ihm eine Audienz geben, damit er sie berät, wie umzugehen ist, um einen Krieg zu verhindern. Selbstverständlich bekommt er keine Antwort. Diese Briefe sind erschienen später 1919 in einem Buch, das heißt das Weißbuch. Das kann man auch runterladen. Und da sind, wie gesagt, seine Briefe an die Weltmächte, wo er sie warnt vor einem Krieg. Und wer schreibt, derjenige von ihnen, der die Gründung eines jüdischen Staates unterstützen wird, wird als Sieger aus dem Krieg hervorgehen. Aber das interessiert noch damals, wir reden von 1902, die Weltmächte überhaupt nicht. 1905 taucht Benjamin Wechsler in Basel auf. Jetzt diese Information, nur dass Sie wissen, die steht nirgendwo in einem Werk oder Buch geschrieben. Das, was ich über ihn jetzt erzähle, das sind Zeitungsberichte der damaligen Zeit. Niemand hat jemals über diese Person etwas Ausführliches geschrieben. Eine Lücke, die man sicher füllen sollte. Er taucht 1905 in Basel auf bei dem Zionistenkongress und bittet um Audienz, dass er auch sprechen kann, um den Teilnehmern des Kongresses seine Träume kundzutun. Er tritt an das Podium und er sagt Folgendes. Sein Bruder ist, dazu komme ich noch später, ist 1894 gestorben. Also Rabbiner Wechsler, der ältere Bruder, ist schon nicht mehr da. Und er schreibt oder er will den Leuten oder sagt den Leuten Folgendes. Mein Bruder war es würdig, die Erlösung über das jüdische Volk zu bringen, aber deine Generation war sich dessen nicht würdig. Nun fiel die Berufung auf mich, deshalb höret mir doch zu. Und er verkündet sich bei dem 7. Zionistenkongress als Mashiach ben David. Er ist der Mashiach. Und sagt den Leuten, folgt mir nach Israel. Es kommen zeitgenössische Kritiken in den damaligen jüdischen Zeitungen auf. Die einen nennen ihn als den Mashiach in europäischem Gewand, weil er war angezogen wie ein Europäer. Andere sagen spöttisch der Irre von Basel. Und so geht es unter und niemand hört ihm zu. Er geht zurück nach Jerusalem, schließt sich an der damaligen Breslauer Chassidim in der Altstadt, wird zu einem Breslauer Chassid und stirbt 1924. Rabbiner Wechsler selber hat auch einen Sohn, Shlomo Wechsler. Der macht auch Aliyah auf Geheiß seines Vaters und wird seine führenden Personen, eine der führenden Persönlichkeiten ebenfalls der Breslauer Chassidim in Jerusalem. Ist ein klassischer Mekubel, nicht einer der Träumer, sondern einer, der eigentlich theoretische Kabbalah lehrt und lernt. Und ist einer der Begründer der Yeshiva Sha'arei Shamaim in Jerusalem, ist eine Yeshiva von Kabbalisten. Nun, ich möchte nun schließen mit dem Folgenden. Nachdem Rabbiner Wechsler niemand auf ihn hört, zieht er sich zurück in seine Stadt Schwabach, bis er dann 1886/87 nach Höchberg benannt wird. Er wird wieder Lehrer an der Präparantenschule, obwohl er sich bewirbt als Leiter der dortigen Yeshiva, wird er abgelehnt, mit der Begründung, dass das, was er repräsentiert, im Prinzip nicht repräsentativ für das deutsche Judentum steht und deshalb nicht die Yeshiva leiten kann. Aber er wird als Lamdan im Israelit bezeichnet, also ein gelehrter Mensch. Und kein Wort wird erwähnt, wenn er angestellt wird, über diese Träume, die er gehabt hat. Wie gesagt, es wurde nicht veröffentlicht. Es wurde zwar gedruckt und dann hat er privat den Druck finanziert, hat es an einige Rabbiner in Deutschland weitergeschickt, aber man hat alles daran gesetzt, es nicht zu verurteilen. Zu drucken. Später bei seiner Leweihe spricht Rav Ansbacher, der Rabbiner von Nürnberg, und sagt Folgendes. Er sagt, Rabbiner Wechsler war wie ein Moshe Rabbeinu unserer Zeit, der uns ins Heilige Land führen wollte und Träume hatte, aber von seiner Zeit nicht verstanden wurde. Nun, 1933, wir kommen weit nach vorne. Wir reden vom 4. Oktober 1933, nach der Machtübernahme von den Nazis, Yimach Shmom. Der Israelit hat einen Artikel mit dem Titel Ein prophetisches Wort vor 54 Jahren. Der Israelit erinnert sich an Wechsler, eine vergessene Persönlichkeit, benennt ihn als Prophet und sagt: Nun, dass wir die Nazis an der Regierung haben, hätten wir doch damals 54 Jahre vorher auf ihn gehört. Wir bedauern das, dass wir damals es nicht getan haben. Rückwirkend können wir sagen, dass Rabbiner Hirsch recht hatte. Hätte Wechsel das gedruckt, würde ihn niemand ernst nehmen. Niemand würde glauben in den 1870ern, dass sich irgendwann die Berliner Bewegung zu einer antisemitischen Bewegung entwickeln wird, die das jüdische Volk zu einem großen Teil vernichten wird. Niemand hätte auch damals jemals an die Idee oder an die Kritik der Austrittsgemeinde gedacht. Das waren alles Sachen, die nach Rabbiner Hirsch niemals irgendwie auf deutschem Boden, an der Orthodoxie zumindest, nicht Fuß fassen würden. Wechsler schreibt aber am Ende von seinem letzten Brief an Rabbiner Hirsch folgende Worte: Das Siegel Gottes ist schließlich der Emes. Das Siegel wird nämlich in der Regel am Ende angefügt und wird ja die Zukunft am besten uns zeigen, wer von uns beiden recht hatte. Ein starkes Statement von Rabbiner Wechsler. Und ich glaube, wenn wir rückwirkend das betrachten können, man weiß, im Nachhinein ist man immer klüger als im Voraus. Und heute begehen wir 80 Jahre Kristallnacht. Glaube ich, für viele war das zu seiner Zeit eine sehr unerwartete Sache. Man hat gemeint, man ist Teil der Gesellschaft. Die Gesellschaft hat einen emanzipiert. Die Reformjuden schrieben, die Schuld sind die Orthodoxen an dem Antisemitismus, weil sie sich nicht anpassen können. Die Orthodoxen schrieben, die Schuld sind die Reformjuden, weil sie zu stark reformiert sind und das die Deutschen stört. Rabbiner Wechsler schrieb, beide sind schuld. Oder es betrifft beide. Genauso wie beide, so wie er schrieb, nach außen dem Nichtjuden komplett egal ist, wer sie sind und was sie denken, genauso nach innen wollte er die jüdische Einheit fördern. Ich möchte schließen mit einem kleinen Gedanken zu der Parsche von letzter Woche und zu der Erinnerung, die wir heute begehen. In der Parsche von letzter Woche haben wir gelesen von der Geburt von Yitzchak. Yitzchak wurde geboren und Sarah nannte ihn Yitzchak und als Grund gab sie an, weil die Menschen lachen werden und sich freuen werden. Und unsere Weisen sagen, bei dem Tag, als Yitzchak geboren worden ist, wurden die kranken Menschen geheilt, die kinderlosen Frauen wurden auf einmal, hatten die Möglichkeit, Kinder zu bekommen und alle Schmerzen vergingen. Was bedeutet das? Warum passierte das? Man könnte einerseits meinen, dass im Verdienst von Soro, als Yitzchak geboren worden ist, in ihrem Verdienst hat Hashem es so gemacht, dass es allen anderen auch gut ging. Ich möchte aber eine andere Erklärung offerieren, warum alle gesund geworden sind. Soro Imeinu war bestimmt eine Frau, die gesund geworden ist, aber andere Leute, die sie umgeben haben, es hätte ihr wehgetan, wenn sie nicht auch gesund geworden wäre. Sie hätte alleine das große Wunder gehabt, aus einer Frau, die kinderlos war, wieder kinderreich zu werden. Aber was mit den anderen Invaliden? Mit der Nachbarin, die ebenfalls kinderlos ist? Wie sieht es damit aus? Der Schmerz von Sarah Imeinu, was sie gefühlt hat mit den anderen Menschen um sie herum, das war das Chus, das war der Verdienst, der am Ende dazu geführt hat, dass die Menschen geheilt worden sind und alle mitsamt lachen könnten. Das ist unser Wunsch für uns alle in dieser Zeit nach Pittsburgh, in der Zeit, wo in Basel Gläser eingeschlagen werden, eine Zeit allgemein, wo sich wieder rechtes Gedankengut in der Welt verbreitet, ist sicher eine Botschaft für uns, sich zum anderen zu kümmern und dass andere mit uns zusammen lachen können und wir solche sein sollen auf Ozi Males Chokpino, dass dann soll, also dann, wenn Moschiach kommt, unser Mund soll erfüllt sein von Lachen und alle jüdischen Menschen zusammen. Vielen Dank. Amen.
Vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Rabbiner. Sie haben unseren Geist geöffnet, für anderes offen zu sein, zuzuhören, auch wenn es uns vielleicht manchmal nicht gefällt. Aber erst mit der Auseinandersetzung kommen wir weiter. Ich habe für mich drei Dinge mitgenommen. Erstens die Bedeutung des Landjudentums. Es ist nicht nur, dass ich ein Bürger von Endingen bin, das ist klar, aber auch meine Mutter, Sichrona Livracha, die sich noch an die Kristallnacht erinnerte, und mein Großvater, der damals aus Parnas nach Dachau kam, stammt aus dem Landjudentum, und auch dort gibt es Schriften von Landrabbinern, die wir heute, wenn es heute gelernt würde, nur Augen und Ohren offen ständen. Das zweite ist, was Rabbiner Wechsler vorausgesehen hat, die Auswanderung oder die Aliyah hat irgendwie stattgefunden. Es leben heute mehr Juden mit Schweizer Pass in Israel wie Juden mit Schweizer Pass in der Schweiz wohnen. Also er hat das doch irgendwie vorausgesehen. Und das dritte ist, und das nehme ich wirklich auch das nach Hause, ist die Wichtigkeit des Achtus. Wir können verschiedener Ansichten sein, wir können verschiedener Observanz sein, aber wie er gesagt hat, von außen spielt es keine Rolle, und es sollte auch gegen innen keine Rolle sein. Unsere Ahava, unsere Nächstenliebe sollte das bezwingen, und wir sehen das bei Avraham Avinu, wie die Engel gekommen sind, hat er gesagt, Yukach name Atmaim, es soll ein wenig Wasser genommen werden, weil es ihn irgendwie geekelt hat von der Avada Zoro, aber er hat sie eingeladen, weil eben seine Ahava Sabrias, die Liebe zum Mitmenschen, stärker war, wie alles, was ihn von den anderen getrennt hat. Diese Dinge nehme ich von Ihnen mit nach Hause. Ich hoffe, Sie nehmen Ähnliches mit nach Hause. Ich möchte Ihnen nochmals ganz herzlich danken, im Namen unser aller. Wie geht's weiter? Es hat noch Kaffee und Kuchen für die, die noch wollen, und in einigen Minuten werden wir dann wünschen. Vielen herzlichen Dank.